Wenn ich jetzt den Text vorlese, dann werdet ihr genau und sofort wissen, worum es geht. 1. Korinther 13. Heute mal in der Elberfelder Übersetzung. Das Ding steht auf dem Kopf, aber es kommen die Töne richtig raus. Nicht? Okay. Ja, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, offenbar gibt es also auch wirklich Sprachen der Engel, ich habe keine Zweifel daran, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich allem meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, das ist eine ungewöhnliche Übersetzung. Ich habe versucht nachzuschauen in dem griechischen Textapparat, das sind so diese Anfügungen darunter, ob es irgendwelche Textzeugen gibt, die das enthalten. Ich habe es nicht gefunden. Also die Elberfelder ist da mit diesem Übersetzungsanteil alleine, aber ist auch egal. Aber habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, Halleluja. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, nachher dazu eine andere Übersetzung. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, die werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Nun der klassische Satz. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Okay. Wenn man sich dem Thema Liebe nähert, dann kommt über den Redenden häufig, fast im Regelfall, so eine ganz komische Haltung, Verfassung, dass er sich nämlich dann anschickt, mit diesem Thema hochzusteigen und von oben dann seine Lehre auszuteilen. Und meistens ist es eine Forderungspredigt, die dann kommt. Und häufig auch eine indirekte Schimpfpredigt, die ungefähr so sich anhört, dass der Pastor sagt, ihr habt gehört, wir sollen lieben. Die Liebe ist das Größte, ist das Wichtigste. Also lasst uns endlich aufhören, so selbstsüchtig und egozentrisch zu sein, reißt euch zusammen und liebt mehr. Und so weiter und so weiter. Das werdet ihr mit Sicherheit nicht von mir hören. Moral an dieser Stelle ist das Allerschlimmste. Moral ist überhaupt schlimm, aber im Hinblick auf Liebe ist sie schier nicht zu ertragen. Ich werde euch heute einen Anmarschweg zeigen, den ich schon viele Male im Hinblick auf das Thema beschritten habe oder zu einem gewissen Teil vorgelegt habe. Und ich hoffe, dass es euch gut tun wird. Wir hatten schon vor einigen Wochen mitten in der Ferienzeit von der Liebe gesprochen und wir haben Römer 8, Vers 28 zum Beispiel zur Kenntnis genommen, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also diejenigen, die nicht nur etwas von Liebe wissen, sondern wirklich aktuell mit Gottes Liebe lieben, die erfahren nach diesem Wort und auch nach, wirklich nach der Erfahrung, dass alle Dinge, vor allen Dingen die widrigen, die unschönen, die hässlichen Dinge, dass sie sich so verändern, so umdrehen, in einer englischen Übersetzung heißt es so, zusammenwirken müssen, zusammenarbeiten müssen, dass das alles dann schließlich zum Guten wird, wirklich zum Guten wird. Das hat die Liebe an sich, die im Herz ist und die auch ausgelebt wird. Tolle Erfahrung. Psalm 91, Vers 14 hatten wir auch erwähnt, wo Gott sagt, er liebt mich, wir lieben ihn, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Achtet auf dieses Darum. Gott liebt alle Menschen und er möchte allen Menschen helfen. Aber er kriegt nicht immer das Mandat dazu. Er braucht eine Einladung dazu. Und wenn jemand sich an der Liebe Gottes so sehr bedient, sich so sehr lieben lässt, dass er voll von Liebe dann auch andere und Gott lieben kann, dann bekommt der Herr das Mandat und dann geschehen hochinteressante Dinge. Dann wirst du errettet. Und ich rede jetzt nicht nur von der Errettung im Sinne der ewigen Errettung, dass du herausgezogen wirst aus Verdammnis, aus Gottes Ferne, aus deiner Schuld und aus Versklavung an deine Vergangenheit, sondern du wirst auch jeweils aktuell errettet aus dem, was dich gerade jetzt plagt. Das hat dieser Begriff in sich. Der ist nicht nur reserviert für die eine große, schöne, überirdische, ewige Errettung, sondern für jede Form von Errettung. Das hat der Liebende an sich und das erlebt er, dass Gott ihn herauszieht, dass er ihn zu Ehren bringt und dass er ihn schützt. Und auf dieser Ebene, mit dieser Wellenlänge, will ich euch nun weiter in die Liebe hineinführen, so wie das Neue Testament sie uns offenbart. Und das ist so total anders als all das, was auf dieser Erde über Liebe gesagt wird, dass wir allen Grund haben, hinzuhören, unsere Herzen zu öffnen. Und du musst keine Angst haben, dass jetzt im Anbetracht dieses Themas jetzt ein Katalog von heftigsten Geboten auf dich niederprasseln wird, die dir alle sagen, was du zu tun hast und was du bis jetzt nicht getan hast und weswegen du eine durchschnittliche Kanaille bist. All das wird nicht geschehen, absolut nicht geschehen. Das kann der Herr, der liebt, uns nicht so zumuten. Das ist nicht vereinbar mit der Liebe. Also lasst euch segnen. Lasst euch segnen zum Beispiel mit der aktuelleren oder vielleicht akkurateren Übersetzung von Vers 8. Da heißt es, die Liebe vergeht niemals. Die bessere Übersetzung ist einfach die Liebe versagt niemals. Was auch wieder in der King James Version so erscheint. Die Liebe hört niemals auf. Also Theologie und heilsgeschichtlich könnte man sagen, wenn man auch den Zusammenhang nimmt, das ist richtig. Es hören Worte der Erkenntnis auf und Worte und der Weissagen und Gaben und dies und jenes, was alles nur einen vorläufigen Charakter hat und danach sehen wir von Angesicht zu Angesicht Gott in seiner Herrlichkeit und die himmlischen Dinge. Also das hört auf, aber die Liebe bleibt. Das stimmt. Aber die Liebe im Sinne des Einzelnen, der auf dieser Erde lebt und liebt, diese Liebe bleibt nur dann, wenn sie wirklich ernährt wird, wenn sie neuen Nachschub bekommt. Sonst geht sie auch verloren. Sie hört auch auf. Aber die vorhandene Liebe, wenn sie wirklich da ist, hört, sie versagt niemals. Sie versagt niemals. Die Liebe ist eine ungeheuer große Kraft. Ich glaube, es ist die größte Kraft im Universum, die direkt und auch mittelbar wirkt. Wir hatten vor einer Woche gehört, als wir einem Wort aus dem Galaterbrief folgend von der neuen Schöpfung hörten, dass nur die neue Schöpfung gilt oder dass nur die neue Schöpfung etwas vermag. Das war so der Kernsatz vor einer Woche. Und heute hören wir nun das andere Wort, dass die Liebe nicht versagt, dass sie es schafft, dass sie etwas vermag. Der Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach. Die neue Schöpfung, das ist also der Zustand, nachdem wir Jesus unser Leben übereignet haben, und nachdem wir erkannt haben, dass wir mit eigener Kraft kein sinnvolles Leben führen können. Diese Erfahrung führt dann dazu, dass wir neue Menschen werden. Wir bekommen einen neuen Geist. Und dieser neue Geist, wenn er ernährt wird aus dem Worte Gottes, der schafft in uns eine neue Frucht, eine Charakterfrucht. Und in dieser Charakterfrucht ist Liebe der führende Inhalt. Wenn ein Mensch Jesus nachfolgt und wenn er wirklich die wichtigsten Angebote aus dem Worte Gottes und aus dem Heiligen Geist verstanden und genommen hat, und wenn er damit seinen Geist aufbaut und pflegt, dann resultiert einfach daraus Frucht des Geistes im Sinne von Charaktereigenschaften, die, wie sie vorher nicht da waren, und die führende ist Liebe. Und wir hatten das ja schon viele Male besprochen, das ist so herrlich trostreich, denn wir wissen also, dass wir Liebe nicht produzieren müssen und dass wir uns nicht zur Liebe anstrengen müssen, fast nicht, das ist etwas gefährlich, aber fast nicht einmal entscheiden müssen, sondern dass die Liebe wie eine Frucht aus uns heraus wächst, wenn wir unseren Geist ernähren. Das sind ganz wichtige Inhalte, sehr, sehr tiefgründig, sehr, sehr schön, ganz, ganz praktisch, ziemlich revolutionär, denn sie sind in der Christenheit im Verlauf der letzten Jahrhunderte so gut wie nicht gedacht und auch kaum oder gar nicht ausgelebt worden. Also gut, wir erleben dann, wie Liebe aus unserem Geist heraus wächst. Wirklich ein Angebot an uns alle. Du musst nicht verzweifelt sein im Hinblick auf die Frage, wie schaffe ich es nur, ein Mensch der Liebe zu werden. Du musst nur zusammenbleiben mit dem Herrn und deinen Geist füttern und aufbauen und pflegen und ernähren mit dem Geist Gottes, mit Anbetung und vor allem mit dem Wort. Und du wirst gar nicht anders können. Liebe fängt an, in dir herauszusprießen, herauszuwachsen. Und dann sagt uns die Liebe, dieses Wort, dass dann daraus auch noch Glaube resultiert. Im selben Wort, Galater 6,22. Und der Glaube ist ja der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also es ist ganz wichtig, dass wir das Verhältnis von Liebe und Glaube verstehen und dass wir Liebe empfangen und dadurch obendrein glauben und dass wir dadurch dann in unserem praktischen Leben die entscheidenden Schritte gehen können und wirklich auch siegen können. Der Geliebte und der Liebhaber, der erlebt einfach in sich einen Drang, Gott zu glauben. Vers 7 lesen wir, die Liebe erträgt alles, sie glaubet alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das hat die Liebe und damit auch der Liebende, die Liebende, einfach so an sich. Wer liebt, ist so, wer von Gottes Liebe erfasst ist. Und dann liebt, so muss ich es ausdrücken, wer von Gottes Liebe erfasst ist, der sie nimmt, der ist so positiv, der hat kaum eine andere Chance, als im Glauben das zu ergreifen, was das Wort an Verheißung ihm vorhält. Er sieht die Dinge in einer neuen Sicht, er ist so positiv, er ist überzeugt von dem, was Gott will, er ist regelrecht konditioniert, er ist innerlich so verfasst, dass er gar nicht anders kann und will, als zu glauben. Hier sind viele schöne Eigenschaften oder Konsequenzen der Liebe aufgeführt. Ich gehe nur einige wenige durch. Ich will jetzt nicht der Reihenfolge nach aufzählen. Ich habe ein ganz bestimmtes Ziel. Aber vielleicht ganz kurz doch. Die Liebe hat es an sich, dass sie immer den richtigen Ton trifft. Wer liebt, ist ohne kultiviertem Erziehung aus gutem Hause imstande, immer die richtigen Höflichkeitsregungen zu entwickeln und zu äußern. Mit traumwanderischer Sicherheit wird er immer den richtigen Ton treffen. Das ist toll. Er wird dafür sorgen, dass er niemanden unterläuft, dass er niemanden demütigt, dass er niemand in Peinlichkeit versetzt, dass er niemand zu harsch anfasst, niemand in Verlegenheit bringt. Das hat die Liebe einfach an sich. Sie ist immer höflich. Und dabei ist sie eine Kraft, die alles trägt und alles erduldet. Und sie ist so positiv, dass sie sich dabei nicht erbittern lässt. Wer liebt, wird manche Stöße und manche Verletzungen und Verwundungen auch davontragen. Aber er wird letztlich doch nicht verletzt werden. Er wird nur einen Stoß, einen Buff empfangen. Aber die innere Liebe, die lässt die eigentliche Verletzung nicht zu. Ein Liebhaber, er kann alles ertragen. So ist Liebe, und darauf will ich jetzt hinaus, ein perfekter Schutz. Ein unaufzehrbares Innenpolster. Sie schützt vollkommen. Sie schützt in der Tiefe deiner Person. Auch Glaube und Hoffnung und Wahrheit, sagt das Wort, können schützen, sogar hervorragend. Aber der beste Schutz, den es gibt für uns selbst, für unsere Person, liegt in der Liebe. Es gibt keine Verteidigungswaffe, die so stark ist. Durch diese ständige Bejahung, die von dir ausgeht, kannst du alle Infragestellungen, alle Attacken unterlaufen oder sie gleiten einfach ab. Beleidigungen kommen nicht durch. Das ist himmlisch. Ich will auf einen Punkt hinaus, den manche im Umfeld des Themas Liebe als unanständig empfinden. Ich will darauf hinaus, dass derjenige, der sich lieben lässt von Gott und sich anfüllen lässt mit seiner Liebe und dann selbst liebt mit der empfangenen Liebe, dass er total geschützt ist. Ich will darauf hinaus, dass er erlebt, wie Gottes Segen, Gottes Frieden, Gottes Schutz ihn umgibt. Ich will darauf hinaus, dass wer liebt, ein Mensch, der Gnade sein muss. Man kann nicht Liebe empfangen, ohne wirklich echt fortgeschritten zu sein im Bereich der Gnade. Und wer so liebt, der ist auch ein Freund der Wahrheit. Und wer zur Wahrheit steht, erlebt immer Gnade. Das finden wir in den Johannesbriefen, vor allem im kleinen zweiten und im dritten Brief, deutlich ausgeführt. Ihr Lieben, es gibt vom Neuen Testament her einen Zugang zur Liebe, zu der göttlichen Agape, wie er von anderen humanistischen Quellen und Kräften verabscheut und bekämpft wird, nämlich den Zugang über den zunächst eigenen Nutzen, den die Liebe uns bringt. Ich weiß sehr wohl, ihr Lieben, dass in bestimmten schönen geistigen, religiösen Kreisen es einfach als abgeschmackt gilt, im Anbetracht der Liebe davon zu reden, dass die Liebe einen Nutzen für den Liebhaber hat. Man sagt dann mit großen, hochtönenden Worten, wie kann man in diesen Kategorien überhaupt nur denken, wer liebt, der denkt doch nur an den anderen, der denkt niemals an den eigenen Nutzen. Ihr Lieben, das ist einfach humanistischer Schöngeist. Lasst euch davon nicht gefangen nehmen. Der Ansatz des Wortes Gottes, des Neuen Testaments, ist es total anders. Er beginnt so, dass uns gesagt wird, bevor du lieben kannst, musst du Liebe annehmen. Und wenn du die Liebe des Herrn annimmst, wirst du selbst über alle Maßen mit göttlichen Gütern, mit Freuden, mit Wertgefühl, mit Nutzen angefüllt sein. Und erst wenn du einen Segen erfahren hast durch die Liebe, kannst du für andere ein Segen sein. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt uns, dass Gott Liebe ist. Und dass Liebe Gott ist. Und von daher können wir das verstehen, das mit dem Nutzen, auf worauf ich ein wenig verharren will. Ihr Lieben, wenn wir uns von Gott lieben lassen, und das ist der Augenblick, wo wir seine Liebe annehmen, dann kommt Gott selbst in vermehrter Intensität, in größerer Reinheit, auf uns und in uns hinein. Dann wird seine göttliche Agape, die Gott selbst ist, uns anfüllen und uns schützen. Und das ist eigentlich der Hintergrund, weswegen Liebe niemals versagt. Liebe ist in letzter Konsequenz eine Person. Ist Gott selbst, ist die Liebe des Vaters, die über Jesus durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingeschüttet wird. Liebe ist nicht ein Sachverhalt, nicht nur eine Tugend, das sind die Außenaspekte auf dieser Erde. Liebe ist eine Person, die wir empfangen können, die wir empfangen sollen, die man zum Teil empfangen kann, indem man ein generelles, theologisches oder grundsätzliches Ja formuliert, die man intensiver empfangen kann, indem man Jesus sein Leben übergibt und Gott zum Vater bekommt, und die man dann noch intensiver empfangen kann, indem man alles in sich selbst beiseite räumt, was Gott behindern könnte, und ihm Raum nimmt. Und wenn er als Person reinkommt, dann kann es ein Versagen nicht geben. Das ist der Hintergrund. Also, ihr Lieben, bräuchten wir so viel wie möglich von Liebe. Und die Liebe können wir nehmen. Und das ist eigentlich Gott, den wir nehmen können. Und nun die Frage an euch als Gemeinde, die ihr doch so gut belehrt seid. Wie stellen wir das an? Dass wir zu dem, was wir haben, zu allen schönen Erfahrungen, noch mehr Gott, noch mehr seine Liebe, noch mehr Jesus in uns hineinnehmen. Wie stellen wir das an? Man könnte sagen, oh, ganz einfach, ich bitte einfach, Herr Jesus, komm noch mehr. Und vielleicht wird unter bestimmten Umständen dieses Gebet tatsächlich irgendwas in Gang setzen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber in der breiten Erfahrung scheint dieses etwas läppische Gebet doch nicht so sehr viel zu bewirken. Was viel bewirkt, ist, dass du möglichst alles in dir herausräumst, was bis jetzt auch da war, was dir bis jetzt kompatibel erschien mit deinem christlichen Glauben, aber wo dann doch der Herr sich behindert sah. Lasst euch einmal in einem kühnen Sprung ein Wort aus Psalm 51, Vers 19 vorlesen. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ich wiederhole einmal diesen Vers, der aus dem Munde, aus der Feder Davids kam nach einer großen Pleite in seinem Leben. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, die schwer für das normale Gemüt zu verstehen ist. Und wenn unter uns Gäste und Freunde sind, die noch nicht tief eingedrungen sind in die schönen Welten der Bibel, kann ich verstehen, dass sie ihre liebe Mühe damit haben. Aber gemeint ist Folgendes. Wer in der Mitte seiner Person, in seinem Geist und seinem Herzen spürt, ich komme nicht durch. Wer die Defizite wahrnimmt und sie nicht selbst füllen will, nach dem Muster der gesamten Menschheit, die sofort, wenn sie etwas an Minussituationen bei sich sieht, das ausfüllen will, sondern wer den Mut hat, das so stehen zu lassen, auch wenn es wirklich beängstigend ist und wehtut und bedrohlich erscheint, wer voller Wahrheit, weil der Heilige Geist schon wirkt, seine ganzen Schwächen und Unvollkommenheiten merkt und nicht Hand an sich selbst anlegt und sich nicht selbst tröstet mit dem Repertoire von innerweltlichen Selbsthilfemaßnahmen, wer das so tut, der erlebt, wie der Herr kommt, wie er dieser Einladung, das ist nämlich dann ein weiter Raum in einem Menschen, der nicht von anderem Material gefüllt ist, wie er dieser Einladung wahrnimmt und aufgreift und mit Freude kommt und dann als Person dich so anfüllt, dass du das hier nicht mehr fassen kannst. Die Liebe Gottes, ihr Lieben, ist so stark. Man kann sie auch fühlen. Vorhin hatten wir ein schönes Lied gesungen, wo es heißt, ich tauche tief in den Liebestrom. Sie ist nicht nur fühlen, sondern sie ist wissen, du bist da. Das Bild, das ist in Ordnung. Aber ich muss euch sagen, viel häufiger ist es so, dass die Christen wissen, er ist da, aber wenig davon fühlen. Und heute rede ich davon, dass beides und noch viel mehr, Wissen, Erfahrung, Gefühl zusammen gehört, wenn wir die Liebe Gottes erfahren wollen. Und der Weg dazu ist sehr, sehr ungewöhnlich. Herausräumen von allen Sicherheitsmaßnahmen. Und dann kommt der maximale Nutzen zustande. Geliebt zu sein, in diesem Sinne, ist etwas, was durch keine andere irgendwie geartete Lebenserfahrung erreicht werden kann. Es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes, nichts Tieferes, nichts Begeisterndes, nichts Wertvolles, nichts, was dich mehr schützen kann, was da obendrein dafür sorgt, dass im Sichtbaren du auch Durchhilfe erfährst und die Liebe versagt nicht. Aber der Weg dorthin, der Weg ist ganz, ganz eigenartig. Der Weg führt also nicht zu Höchstleistungen oder Überhöchstleistungen dorthin, sondern durch Abbau. Wenn du sagst, ich bin am Ende, und dann zum Herrn hingehst, dann erlebst du, wie die ganze Liebe Gottes kommt. Wirklich total anders als alles, was sonst auf dieser Erde gepredigt wird. Wenn es um Liebe geht, dann sagen sie einfach, lieb doch, reiß dich zusammen, gib dir Mühe, du bist eine Liebesquelle, offenbare dich, musst es nur wissen. Okay, wir sind also jetzt bei dem Stichwort, Gottes Gedanken sind anders. Und lasst uns nun einmal dazu die ersten drei Verse von diesem Kapitel anschauen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Hier in diesen drei Versen geht es um den Zusammenhang von Liebe, Wert und Bedeutung. Und Paulus sagt aufgrund einer Offenbarung, Liebe ist so wichtig und so wertvoll und so entscheidend, dass der, der sie nicht hat, völlig an seinem Leben, an seiner Zielsetzung, an seiner Bedeutung, an seiner Funktion vorbeigeht. Dann ist er wie Eisen, wie Metall, aber nicht etwa im Hinblick auf seine führende Eigenschaft, stabil zu sein, solide und tragfähig, sondern dann geht es nur um Klang, nur um Klang, der kurz kommt und dann klingt er ab, dann ist er vorbei. Das ist nach der Definition von der Bibel Menschsein, sogar Christsein ohne Liebe. Sehr, sehr dramatisch, sehr radikal. Und dann, ihr Lieben, auch der nächste Vergleich, nur wie eine klingende Zimbel. Nun habe ich mir vorhin, vielleicht habt ihr es gemerkt, mich noch einmal extra zum Christian begeben und habe mal gefragt, wie ist das mit den Zimbeln hier vorne? Ich habe das schon gewusst, aber war nicht ganz sicher. Wisst ihr, das hier vorne sind Zimbeln. Kann ich mal diesen Ding nehmen? Ja, das sind Zimbeln. Hört mal zu, wie wohl klingelt. Geräusch, nicht einmal ein ordentlicher Ton. Ja, kurz anklingend, manchmal lästig, und dann ist er weg. Das ist ein Mensch ohne Liebe. Auch das bitte jetzt nicht bedrohlich auffassen. Das ist nur eine Lockung, ja? Nur ein Lock. Ihr sollt wissen, was der Herr für uns vorbereitet hat und wie wichtig das ist. Sonst kann man mit diesem Begriff Liebe immer nur so mit vielleicht verbalen Entzücken umgehen und dann zum richtigen Zeitpunkt in einer Konversation das hineintun, ja, es ist wichtig, dass wir lieben und so weiter. Aber das geht an den geistlichen und praktischen Realitäten vorbei. Also wir stellen fest, ja, ein Nachfolger Jesu ohne solche Liebe ist wie das, was ihr gerade gehört habt. Hört ihr es noch? Nein, ich auch nicht mehr. Ne? Gut. Forschung vorbei. Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. hört, auf deiner Seite mögen die größten Leistungen wie Weissagung, Erkenntnisse von allen Geheimnissen und Berge versetzender Glaube sein, aber es ist keine Liebe da, dann bist du nichts. Von der Tatsache her und von deinem Selbsterleben, deinem Gefühl her. Wertlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Minderwertigkeit. Du bist leer, du fühlst dich leer, arm und unbedeutend und wirst alles Mögliche aufbieten und die gewaltigsten Anstrengungen vollziehen, um das auszugleichen, wirst es doch nicht schaffen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nobelpreise schon zustande gekommen sind durch diesen Antrieb. Dass Menschen von ihrer Kindheit her, weil sie von den Eltern keine Liebe erfahren haben, aber auch noch nicht zu Gott kamen und Liebe empfingen, und dass sie von daher den Antrieb haben, ich muss mir Bedeutung verschaffen. Und sie wurden Forscher, sie wurden Wissenschaftler. Sie lebten, wie sie sagten und schrieben, für die reine Lehre, für die reine Wahrheit, für die Wissenschaft. Aber sie haben nur einen Gedanken gehabt, ich möchte Ruhm haben, ich möchte Ruhm haben, ich möchte Ruhm haben. Um endlich etwas zu sein und ruhen zu können in Anerkennung und Wertgefühl. Und wisst ihr was, die schaffen es immer noch nicht. Die schaffen es immer noch nicht. Einer der größten intellektuellen Geister der Menschheitsgeschichte, Jean Pascal, der große französische Mathematiker, der manche hochinteressante mathematischen Theorien und Sätze aufgestellt hat und auch ein großer Philosoph war. Keiner konnte ihm das erreichen. Aber tief in seinem Herzen war er unbefriedigt. Bei allem Ruhm, den er hatte. Hätte es damals schon Nobelpreis gegeben, hätte er mindestens zwei oder drei davon gehabt. Aber er war das größte mathematische Genie seiner Zeit. Und er war unbefriedigt. Und er suchte Befriedigung. Und er bekam sie. Eines Tages, aus heiterem Himmel, wurde er überfallen aufgrund seiner Sehnsucht nach Liebe und Wahrheit. Wurde überfallen von der Liebe Gottes. So massiv, so stark, so ungeheuerlich, dass von dem Augenblick an alles in seinem Leben anders wurde. Er war nicht mehr wiederzuerkennen als der alte, ruhmsüchtige, strebende Pascal. Er hatte Gott selbst durch Jesus erlebt, innerlich erfahren. Das ist ein Weg, wie man zu dieser Liebe kommen kann. Man kann auch anders dazu kommen. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leben hingebe, damit ich Ruhm gewinne, oder andere Übersetzungen, und mein Körper dabei verbrannt wird, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Menschenfreundlichkeit, soziales Engagement, Opfer und Martyrium, Berufung zu einem Evangelisten in Kalkutta, missionarischer Dienst in der Antarktis oder was immer du dir vorstellen kannst. Du kannst draufsetzen noch und nöcher. Zweimal Martyrium, dreimal verbrannt werden, wenn es geht. Und ohne Liebe hast du keinen Nutzen. Merkt ihr, wir sind mittendrin in dem Nutzenaspekt der Liebe Gottes. Sag nicht, denk nicht, wie kann man im Zusammenhang mit Liebe davon reden? Die Schrift tut es. Liebe wird geschenkt. Liebe wird nicht erarbeitet und sie kommt erst recht nicht aus uns heraus. Gott, der Schenker, will dich beschenken, wenn du sie annimmst und in dir hast, kannst du andere beschenken. Aber noch einmal, erst musst du den Segen erleben, um ihn dann zu bekommen und dann ein Liebhaber zu werden. Das ist eine so feste Regel, dass jeder, der andere Gedanken denkt, indem er Liebe aus sich herausquetschen will, durch Anstrengung, durch Hingabe, durch Verzicht, durch Opfer, durch Martyrium, dass jeder, der das tut, verführt ist. Lass dir das heute sagen.
Du sollst lieben, aber erst einmal sollst du Liebe empfangen. Und du empfängst sie, indem du alle Gedanken und Eindrücke und Überzeugungen von dir tust, dass in dir etwas Wichtiges und Gutes und Echtes enthalten sei, natürlicherweise von dem aus Liebe herausfließt, wenn du es nur ansprichst. Es wird nie der Fall sein. Nur die wirklich Armen, die arm am Geist sind, das erste Wort Jesu in der Öffentlichkeit, selig sind, die geistlich arm sind, nur sie werden beschenkt werden, nur sie. Das Wissen ist so trostreich, ist so schön, weil man genau weiß, die Zeit der Bemühung, das Kostbare zu bekommen, ist vorbei. Ich muss mich hineinbegeben in diese Haltung, mich beschenken zu lassen. Vor vielen Jahren wurde ich einmal aus dem Südwesten unseres Landes angeschrieben von vielen Geschäftsleuten, die ein Problem hatten. In ihrer Umgebung war ein Geschäftsmann aufgetreten, der sagte, er sei ein überzeugter Christ und der sehr viel da ausgelöst hat an Bewegung, auch in der Tat recht viele Menschen sogar aus der Geschäftswelt zu Gott führte. Aber diese christlichen Geschäftsleute hatten ihre Fragen gehabt. Ihnen war nicht ganz wohl dabei. Sie wussten nicht, was sollen wir von diesem Mann halten? Und sie riefen mich an und sagten mir, Wolfhard, komm runter, hilf uns. Wir müssen unbedingt wissen, was wir von diesem Mann zu halten haben. Ich sagte, ja, ich werde kommen, aber können wir es nicht so machen, dass ihr mir einige seiner Bücher oder Artikel zusendet, die er verfasst hat, dann werde ich sie durchschauen, dann komme ich zu euch. Und das taten sie auch. Sie haben mir ein Buch, das er verfasst hat, zugeschickt. Und ich habe in diesem Buch geblättert. Und dann hinten zum letzten Drittel las ich die Aussage, wenn du lieben willst, ist ganz einfach. Du musst nur deinem Herzen den Befehl geben, fang an zu lieben. Öffne dich für die Liebe. Sie ist einfach da. Du bist von Anfang an vom Schöpfer dazu ausgestattet, lieben zu können. Du musst es nur wollen und dann funktioniert es. Ich merkte, das stimmt hinten und vorne nicht. Das ist wieder christlicher Humanismus par excellence. Das stimmt einfach nicht. Eine völlige Verdrehung von allen Wahrheiten. Und ich bin nicht runtergefahren, viel später. Ich habe es Ihnen geschrieben und eine Analyse davon gegeben. Und Sie haben sich dann von diesem Mann ferngehalten, was auch sehr gut war, weil er wenige Wochen danach im Gefängnis war. Denn es wurde deutlich, dass dieser Betrug viel weiter ging. Nicht nur im Bereich von solchen Einsichten, sondern sein Leben war durchsetzt von vielen Unvollkommenheiten. Ja, nicht nur das, sondern von verwegenen, scheingöttlichen Philosophien. So, lasst uns mit einigen Schritten ganz kurz das nur einmal zusammenfassen. Der Weg zur Liebe ist der, dass wir sagen, dass jeder sagt, in mir ist sie nicht. Ich möchte sie, das darfst du, sie begehren, das Wort sagt es ausdrücklich, aber ich kann von mir aus nicht lieben, ich bin unfähig dazu, ich brauche Liebe. Und dann vergegenwärtige dir 1. Johannes 1, 9 bis 10. Da lesen wir. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen, einzig geborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, Doppelpunkt, jetzt kommt das nicht, nicht, Komma, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Hier steht es so klar. Die Liebe fängt nicht mit deiner Liebe an, sondern damit, dass du erkennst, Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt auf diese Erde. Und hat auf diese liebesarme Erde, auf diesem Planeten, durch Jesus einen Strom von Liebe geschickt, in dem Jesus alle Lasten auf sich genommen hat, alles, was uns behindert und bedrängt und quält und damit uns entlasten wollte, auf dass wir durch ihn leben sollen. Du sollst leben und lieben durch Jesus. In dir ist eine ganz große Sehnsucht, das in Reinkultur zu empfangen, wovon wir heute reden. Du weißt es inzwischen ganz genau. Ich rede nicht davon, dass du ein Wissen entwickeln sollst, dass du geliebt bist. Das ist sehr, sehr kostbar und wertvoll. Vor allen Dingen dann, wenn wir manchmal gerade keine Gefühle haben, dann müssen wir uns mit dem Wissen vielleicht über einige Minuten, Stunden oder Tage hinwegretten. Aber du brauchst mehr. Du brauchst diese Grunderfahrung von existenzieller Tiefe unter Einfluss von Denken, Gefühlen und Stimmung mit allem drum und dran. Eine Erfahrung, die sich dann auch auszahlt und auswirkt in den alltäglichen Erlebnissen, wie Gott in deiner Not dir begegnet und mit seiner Liebe dich herausrettet. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Nicht nur zur Tilgung unserer Sünden, sondern auch zur Versöhnung. Versöhnung mit, nämlich mit Gott, dem Vater. Und durch ihn sollen wir leben und lieben. Das richtige göttliche Leben ist eigentlich Liebe in dieser intensiven, schönen Form der Erfahrung. Und das ist wichtiger als alles andere. Ich habe euch vor 2-3 Wochen schon einmal gesagt, als wir beim ähnlichen Thema waren, ihr Lieben, mein Gebetsleben besteht fast nur da, wenn ich nicht gerade in der Fürbitte bin, darin, dass ich einfach diesen Weg zum Vater, zum Herzen des Vaters suche und mich lieben lasse, indem ich das wegtue, was in mir Liebe verhindert. Und damit bin ich beim 3. Punkt, ich will es vielleicht zusammenfassen. Wir müssen Gnadenmenschen werden. Menschen, die in Liebe zur Wahrheit erleben, dass alles Wichtige geschenkt wird. Und das kann man gegenüber dem Herrn äußern. Man kann sagen, Herr, ich will dich intensiver erleben. Ich habe Angst vor dieser Erfahrung, dass ich mich entblättern soll, dass alle meine positiven Kräfte und Einsichten, womit ich mich selbst sichere, eigentlich ein Hindernis sind und dass ich sie raustun soll. Hilf mir dabei. Und weißt du, dann wird der Herr dir helfen. Es ist nicht so, dass du einmal in einer Kette von asketischen Bemühungen erst einmal alles, was Spaß macht, was Sicherheit gibt, was gut ist, was dir Ruhe und Beständigkeit gibt, was du das raustust und dann nackt und bloß bist und dann kommt der Herr nach einiger Zeit. So ist es nicht. Du kannst gar nicht diese Dinge aus deinem Leben entfernen, wenn nicht der Herr schon intensiv zu dir kommt, weil er deiner Einladung folgt. Höre, da gibt es also eine schöne Abfolge von Erfahrungen. Ich möchte sie ganz kurz am Ende der Predigt euch noch verdeutlichen. Gehen wir davon aus, dass du in einer mittleren christlichen Verfassung bist. Ja, es geht dir recht gut, du weißt, der Herr hat dich erlöst, du hast einen himmlischen Vater, gelegentlich hast du Gebetserhörung oder recht häufig, du hast ein Gefühl von Heilsgewissheit und so weiter. Aber nun will der Herr dir mehr geben. Er will dein Feuer sein, wie wir es heute gesungen haben. Er will spürbare Liebe, Leben in göttlicher Reinkultur in dir sein. Er will dich aufbauen. Du sollst diese vibrierende Erfahrung machen, dass er bei dir ist und in dir ist. All das sollst du erfahren, um dann die nachfolgenden Segnungen zu erleben, von denen wir gesprochen haben. Wie kommst du dahin? Wie kommst du dahin? Ganz einfach. Vom Prinzip her. Und dann wohl auch von der Praxis. Du sagst dem Herrn, ich will dahin. Ich weiß, ich muss da einiges lassen. Aber ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Herr, komm du zuerst. Und er kommt wirklich zuerst. Er lässt dich nicht finstere, schwierige Wege durchlaufen, zunächst einmal ohne jegliche Hilfe und Sicherung und Unterstützung und Trost seiner Gegenwart. Nein, nein. Er kommt zu dir und sagt, ich folge deiner Einladung. Ich will nicht nur dein Vergeber sein von deiner Schuld. Ich will nicht nur dein Erretter sein. Ich will dir ganz, ganz nah sein. Und er kommt zu dir. Er kommt zu dir so nah, dass du dann erste Schritte gehen kannst, bestimmte Dinge von Selbstschutz und Selbstsicherung zu durchschauen und als nicht zu dir gehörig zu erkennen und zu lassen. Was du nur schaffst, wenn ein besonderer Segen und seine Gegenwart da ist. Und wenn du das lässt, kommt er noch mehr und füllt das aus. Und seine Gegenwart ist so beglückend und ist so wohltuend, dass nach einiger Zeit du merkst, hier werde ich nicht mehr aufgefordert, gegen mein Lustgefälle und gegen alles, was ich fühle und denke, bestimmte Sachen rauszutun. Ja, wirklich wieder wie ein Mensch, der in dem humanistischen Verständnis von Gehorsam in reinem Pflichtbewusstsein Dinge tut. Nein, so nicht. Sondern die Gegenwart Gottes, sie ist dir nahe. Und du merkst, er will dich noch mehr beglücken. Und dann kannst du das lassen. Und dann kannst du erleben, wie viele Dinge passieren. Ich will vielleicht nur einen Punkt erwähnen, weil ja auch vorhin bei den kurzen prophetischen Teil erschienen, gesagt worden ist. Diejenigen, die Gottes Liebe so innerlich erleben, sind auch diejenigen, die mutig werden. Das sind nicht solche laschen, seichten Emotionis, sondern das sind Personen, die sich so geschützt fühlen von Gottes Gegenwart, dass sie ähnlich wie jene Sünderin, die in den Evangelien beschrieben wird, in die Höhle des Löwen gehen kann, zu den Pharisäern. Und die dort Liebe geben kann. Und seltsam mutig ist und keine Angst hat vor irgendeinem heftigen Ausfall des Pharisäers. Und die dabei erlebt, dass sie noch zusätzlich belohnt wird. Die geliebt wird, die belohnt wird, die gelobt wird, die weitere Heilung erfährt und noch tieferen Frieden zugesagt bekommt. All das geschieht. Ihr Lieben, der Heilige Geist will, davon bin ich überzeugt, die Christenheit hineinführen in Tiefen der Begegnung des Herrn, die in der Tat sehr intim und sehr diskret sind, aber ganz starke Auswirkungen haben. Und das, ihr Lieben, wollte ich euch vortragen, indem ich einige Aspekte des Lebens mit einer empfangenen Liebe, nicht selbst entwickelten Liebe, euch vor Augen gemalt habe. Und das Ziel war, das war so mein Eindruck, als ich diese Predigt zusammenstellte und durchbetete, dass der Herr eine Riesensehnsucht bei euch entwickelt. Da will ich hin. Ich habe Gott. Ich will mehr von ihm. Deswegen will ich mehr mich entleeren, um mehr von ihm zu bekommen und mehr Liebe zu erleben und zu erfahren, dass die Liebe in mir nie versagt, immer geschützt bin, alle Angst austreibt. Ich denke, diese Sehnsucht ist da. Gib dich ihr hin. Sie ist legitim. Du darfst das so äußern. Du darfst das wünschen. Das will der Herr. Das kommt vom Heiligen Geist. Er kommt direkt von vorne und er sagt dir, ich möchte dir Steigerung des Lebens mit mir geben. Ich möchte eine Steigerung meiner Einwirkung auf dich erfahren. Ich möchte dir die Fülle meiner Liebe geben. Fang an, hab den Mut, lad mich ein. Du wirst erfahren, dass es nicht eine entsagungsvolle, lustvermindernde Entwicklung ist, die eintritt, sondern ich komme zu dir und ich will dich innerlich bereichern und ich will dich zum Vater führen und du sollst meine Gegenwart erleben und sie ist voll von Liebe. Und wir beten. Danke, Herr. Danke, Herr, für dieses Kapitel in deinem Wort. Danke, Herr, dass du die Liebe bist und dass wir dich so erleben können. Herr, wir preisen dich, dass wir nicht aufgefordert werden, Höchstleistung zu bringen, sondern das ganze Gegenteil. Herr, wir empfangen dieses Wort von dir. Und Herr, ich danke dir, dass du jeden unter uns, auch gerade diejenigen besonders, die jetzt in großen Nöten sind, so mit deiner Liebe beglücken willst. Ich danke dir, dass wir hineinschreiten können. Wir werden nicht in der Mehrzahl, Herr, hineinfallen wie Pascal. Aber ich danke dir, dass es einen Weg, einen Anmarschweg zu dieser tiefen Liebeserfahrung gibt. Und danke, Herr, dass wir nie über das Annehmen hinauskommen müssen. Danke, Herr, dass du uns nicht überforderst. Herr, ich segne die, die unter uns in Nöten sind, mit depressiver Verstimmung, mit Ängsten, die so wenig in den letzten Wochen und Monaten mit dir erlebt haben. Ich segne diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, die das hören und sich wundern, was Gott alles tut und was er ist. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns kommst. Du bist längst da und dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht machen wir es heute mal vor der Musik so, dass ich euch frage, wer möchte so diskret, aber doch deutlich für sich und sichtbar dem Herrn sagen, Herr, ich beginne zu verstehen, da gibt es Steigerungen des Lebens, Liebens, Geliebtseins und Liebenkönnens und Genießens mit dir. Und ich lade dich ein, dass du mir hilfst, diesen Weg zu zeigen. Paulus sagt, ich rühme mich am allermeisten meiner Schwäche. Das ist der Zustand des Nichtkönnens. Und er fährt fort, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und damit beschreibt er die gesamte Gnade und die Gegenwart und die Liebe Gottes. Und meine Frage an euch, ohne dass ihr jetzt nach vorne kommt, nachher gibt es noch eine Chance, nach vorne zu kommen. Wer hat so in seinem Herzen das Verlangen, mehr davon zu erleben? Zeig es einfach an, durch irgendeine erhebende Hand oder was immer du tust. Um damit Gott ein Zeichen zu geben, Herr, ich gehöre zu jenen, die dieses Mehr, diese Steigerung erleben wollen. Herr, du hast das gesehen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass es für dich eine kleine Mühe, gar keine Mühe ist, gleichzeitig viele Hunderte in deine Obhut zu nehmen und uns allen deine wunderbare spezifische Führung erfahren zu lassen. Hin zu solchen Tiefen, hin zu solchen Schönheiten, hin dann auch zu offenkundigen Erfahrungen deiner Kraft und deiner Gnade. Ich danke dir, dass unsere Umgebung erkennen soll, wir sind Menschen, die ernährt werden von der unsichtbaren Welt, von Gott selbst. Danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt gemäß deinem Wort zur Sehnsucht auch die Erfahrung geben wirst. Du bist wunderbar. Danke dafür. Amen. Jetzt singen wir vielleicht eine Strophe und dann noch ein kurzer Dienst.
Wer unter uns ganz umschriebene, akute Nöte hat und Sorgen hat und die nicht bei sich behalten will, sondern an den Herrn abgeben, auf ihn werfen will und Hilfe braucht, komm doch gleich nach vorne, wir wollen dir helfen. Wer heute sein Leben diesem Herrn übergeben will, der uns seine Liebe schenkt, der Vergebung braucht, ein neues Leben bekommen will, eine neue Schöpfung werden will, einen neuen Geist bekommen möchte, alles empfangen, bist herzlich eingeladen, nimm diese Chance wahr und eile hin zum Herrn. Er wartet auf dich. Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden, sagt das Wort. Du wirst Errettung erfahren. Hab den Mut. Distanziere dich von deiner Vergangenheit, ja? Lass nicht zu, dass irgendwelche besänftigenden Worte in dir dich zurückhalten und du an dem Neuen, an dem Faszinierenden, an dem ewigen Leben vorbeigehst. Komm auch. Und noch etwas. Ich denke, dass der Herr einige auch körperlich anrühren will,
Aber heute werde ich jetzt keine Krankheiten aufrufen, sondern Folgendes sagen, was wir hin und wieder einmal tun. Und ich habe diese Nacht den Eindruck gehabt, dass es heute wieder dran ist. Ja, wer unter uns in bestimmten körperlichen Nöten ist und erlebt, wie im Verlauf der Anbetung jetzt das jeweilige Organ oder die Gliedmaße, was es sein mag, ja, hochsignifikant heiß wird, ja, komm mal nach vorne und wir werden dir die Hand auflegen und Heilung wird geschehen. Der Herr macht das. Es werden einige erleben, wie bestimmte Organe richtig heiß werden. Und dann weißt du, ich bin gemalt. Dann komm nach vorne. Okay, wir singen weiter und reagieren darauf.